Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga steht es zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC kurz vor dem Halbzeitpfiff noch 0:0. Alle Informationen zu diesem und allen anderen Bundesligaspielen gleich hier in der Sendung, in der wir auch klären, welcher Typ Trainer denn als Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw in Frage kommt. Die deutschen Handballer sind nach einem deutlichen Erfolg gegen Slowenien auf bestem Weg Richtung Olympische Spiele. Wir sprechen mit dem DHB-Vorstand Mark Schober über die Bedeutung einer Olympiateilnahme für den deutschen Handball. Gut 4 Monate vor Start der Spiele hat sich Felix Lill außerdem mit der Frage beschäftigt, welchen Mehrwert Olympische und Paralympische Spiele in Pandemiezeiten für den japanischen Gastgeber in Tokio überhaupt noch haben. Und wir schauen natürlich auch auf das Internationale Olympische Komitee, das AthletInnen jetzt vor den Spielen Impfungen mit chinesischem Impfstoff anbietet. Es steht viel auf dem Spiel in diesen Tagen für die deutschen Handballer bei der Olympia-Qualifikation in Berlin. Nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft und Platz 12 im Januar will man zumindest das Minimalziel Olympia in diesem Jahr erreichen. Der Auftakt dieser Olympia-Qualifikation gestern ist geglückt. Gegen Vizeweltmeister Schweden erkämpfte sich die deutsche Mannschaft in letzter Sekunde ein 25:25 unentschieden. Bundestrainer Alfred Gislason war trotzdem nicht zufrieden, forderte vor dem Spiel heute gegen Slowenien eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft, die es dann auch gab. Thorsten vom Wege fasst die Partie zusammen.
Es war eine eindrucksvolle Vorstellung, ein großartiger Erfolg. Das Ticket nach Tokio war es nicht. Noch nicht. Deutschlands Handballer haben mit einer der besten Leistungen der letzten Jahre Slowenien im Kampf um einen Olympiaplatz mit 36:27 regelrecht vom Parkett gefegt. Um die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen nach Tokio klarzumachen, muss jetzt mindestens noch ein Unentschieden gegen Algerien am Sonntag her. Bundestrainer Alfred Gislason hatte ein goldenes Händchen, brachte im Tor Wolf, in der Abwehr Goller für Winzek und auf Linksaußen Schiller für Gensheimer und alle drei Trümpfe stachen. Spätestens nach einer Viertelstunde waren die Deutschen auf der Siegerstraße. Zur Pause rieb sich der eine oder andere verwundert die Augen, denn die Gastgeber führten damit 22:12. Das Spiel war vorentschieden. Für Leipzigs Rückraumspieler Philipp Weber war das eine der besten Leistungen der Mannschaft, seit er bei der Auswahl ist.
Das hat heute riesig Spaß gemacht, dass wir es auch versucht haben, in der zweiten Halbzeit durchzuziehen. Ich denke, man hat gesehen, dass wir da auch ein bisschen die Kräfte schonen wollten und jedem die Praxis geben wollten. Von daher war das wichtig für uns, dass wir einfach mit einem sehr, sehr guten Gefühl jetzt auch in der zweiten Halbzeit rausgegangen sind. Und das war auf jeden Fall ein Top-Länderspiel von uns heute, ja.
Nimmt man die Gala-Vorstellung der ersten Halbzeit als Maßstab, dürfte die Qualifikation für Tokio nur noch Formsache sein.
Beste Aussichten also für die deutsche Mannschaft auf ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. Kurz vor der Sendung hat mir DHB-Vorstand Mark Schober erklärt, wieso eine Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio so enorm wichtig ist für den Deutschen Handballbund.
Ja, es ist ein Stein vom Herzen gefallen nach dem Spiel heute. Durch sind wir noch nicht ganz, aber das sieht sehr gut aus. Olympische Spiele sind für unsere Spieler natürlich ganz weit oben angesiedelt, vielleicht der wichtigste Wettbewerb. Die wollen dahin und für uns ist es wichtig, weil wir damit auch für die Zukunft die Chance haben, unsere Sportart gefördert zu sehen. Und es ist natürlich in den jetzigen Zeiten auch schön, dass wir unseren Fans und unseren Handballspielern, die selber noch nicht Handball spielen dürfen und nicht ins Training dürfen, anbieten können, dass sie sich wenigstens anschauen können. Und das war heute eine tolle Werbung für unseren Sport.
Jetzt haben Sie es vorhin schon erwähnt, ein Sieg gegen Algerien morgen dürfte eigentlich nur reine Formsache sein. Trotzdem, wenn Olympia doch noch verpasst werden würde, kann man da nicht auch anders Zeichen setzen, gerade auch für die AmateursportlerInnen, die jetzt von zu Hause zuschauen? Immerhin läuft die Handball-Bundesliga ja auch schon seit Monaten. Oder ist man wirklich so sehr angewiesen auf die deutsche Nationalmannschaft?
Nein, natürlich nicht. Wir befinden uns ja im Sport und da gibt es immer die Möglichkeit zu gewinnen und zu verlieren. Und man verliert auch hin und wieder mal. Dann geht es natürlich weiter. Olympische Spiele, da ist es so, dass es sehr, sehr schwer ist, sich zu qualifizieren. Der Weg dorthin ist relativ weit. Man muss sich über Weltmeisterschaften, da muss man eine gute Platzierung erzielen oder bei Europameisterschaften, um sich dann eben für so ein Turnier zu qualifizieren. Und dann sind diese Turniere sehr, sehr gut besetzt, wie man hier ja auch sieht. Also der Weg dorthin ist relativ schwer. Da kann man auch scheitern. Und wenn man scheitert als Mannschaftssportart, dann geht die Welt nicht unter, weil wir glücklicherweise im Handball jedes Jahr im Januar eine Welt- oder Europameisterschaft haben, weil wir eine starke Liga haben. Aber es hilft natürlich, es ist schon ein Beschleuniger, wenn man dabei sein kann.
Jetzt haben Sie die Welt- und Europameisterschaften schon angesprochen. Die Einschaltquoten bei der WM in Ägypten dieses Jahr waren jetzt aber so niedrig wie selten in den letzten Jahren bei Handball-Großereignissen. Fehlt die Handballbegeisterung in Deutschland?
Nein, die fehlt überhaupt nicht. Die war auch nicht niedrig. Die Einschaltquoten waren sehr gut. Sie waren nicht ganz so gut wie bei der letzten Europameisterschaft. Das liegt aber unseres Erachtens daran, dass wir einfach noch nicht ausreichend Spiele hatten bei dem Wettbewerb. Das Spiel gegen die Kapverden ist ausgefallen, wären wir ins Achtelfinale gekommen, wären die Einschaltquoten deutlich höher gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind bei dem Turnier nicht so richtig in den Lauf gekommen. Wenn es länger gegangen wäre für uns, wären die Einschaltquoten so gewesen wie in den Jahren davor, da bin ich mir sehr sicher.
Könnte aber auch damit vielleicht zu tun haben, dass die Erwartungshaltung auch sehr hoch ist, wenn Vizepräsident Bob Hanning trotzdem nach einem 12. Platz bei der Weltmeisterschaft dann danach noch am Ziel Olympiagold festhält. Schadet das doch eher der Glaubwürdigkeit eines Verbandes.
Wenn man die Geschichte dahinter kennt, schadet es nicht. Wir haben 2013, 2014 den Verband neu aufgestellt. Gemeinsam haben dort uns eine Strategie gegeben, eine Perspektive 2020 plus nennen wir die. Und damals haben wir das Ziel definiert, eine Goldmedaille zu gewinnen. Von daher war das kein neues Ziel. Das ist in der Berichterstattung und vielleicht auch in der Kommunikation nicht ganz so deutlich rübergekommen. Dieses Ziel verfolgen wir seit 2013 und 2014. Hinter dem haben wir uns vereint, den kompletten Verband vereint, und deswegen sind wir auch nicht davon abgegangen, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wir wollen dieses Ziel aufgeben.
Und dieses Ziel ist dann nach einer Leistung wie die gegen Slowenien heute auch noch realistisch, Ihrer Meinung nach?
Naja, heute haben wir in der ersten Halbzeit eine Weltklasse-Leistung gebracht, das muss man ganz ehrlich sagen. Das war so nicht zu erwarten. Die Slowenen sind eine Mannschaft, die wir sehr stark eingeschätzt haben. Ich persönlich habe mit einem sehr knappen Spiel gerechnet, also das ist alles andere als klar gewesen vorher. Das ist jetzt anders gelaufen, weil wir hier eine Weltklasse-Leistung gebracht haben. Und das stimmt natürlich optimistisch. Ob das nachher immer so ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, im Sport wissen wir sowieso nicht, wie es ausgeht. Aber wenn man sich für die Olympischen Spiele qualifiziert und wir haben morgen die große Chance, das zu tun, dann ist es bei dem Turnier auch die Wahrscheinlichkeit, eine Medaille zu gewinnen, relativ hoch, weil man eben viele Mannschaften hat, die nicht aus Europa kommen, und der Handball ist in Europa zu Hause, dann hat man eine große Chance, eine Medaille zu gewinnen.
Herr Schober, in diesen Tagen prangert ein Impfen rettet Leben auf den Trikots der deutschen Handballnationalmannschaft. Eine Werbekampagne mit einer Krankenkasse für die Impfung gegen das Coronavirus. War diese Kampagne schon länger geplant oder hat man sich da auch von den Aussagen eines Karl-Heinz Rummenigge inspirieren lassen nach dem Motto der Sport als Impfvorbild?
Die Kampagne haben wir schon, die ist schon länger geplant. Die Idee ist schon länger gewachsen. Ganz konkret haben wir sie dann eben jetzt für dieses Turnier gemeinsam mit der AOK umgesetzt, weil wir davon überzeugt sind, auch von dem Inhalt, dass Impfen eben Leben rettet, nicht nur in Corona-Zeiten, das gilt ja grundsätzlich. Damit ist nicht gemeint, dass wir Sportler zuerst impfen wollen, das ist damit explizit nicht gemeint.
Werden Sie denn mit einer geimpften Mannschaft in Tokio antreten?
Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Ich gehe davon nicht aus, weil Sportler nicht in Deutschland in die Gruppe der Menschen gehören, die geimpft werden, als erstes geimpft werden. Wir werden uns da anstellen, wo wir dran sein müssen. Da werden wir uns anstellen und dann werden wir auch geimpft.
Sagt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes, Mike Schober. Morgen trifft die deutsche Handballnationalmannschaft dann auf Algerien. Ein Unentschieden reicht für die Olympiaqualifikation. Mit einem Unentschieden wäre heute auch der FC Schalke 04 an diesem 25. Bundesligaspieltag zufrieden gewesen. Es ging gegen den Tabellendritten aus Wolfsburg. Schalke ist ja mit 10 Punkten abgeschlagen, Tabellenletzter. Inzwischen sitzt mit Dimitrios Gramotzis schon der 5. Trainer in dieser Saison auf der Trainerbank, der die nächste Blamage heute aber auch nicht verhindern konnte. 0:5 hieß es am Ende. Der 4. Abstieg der Vereinsgeschichte scheint damit eigentlich schon gut, so gut wie festzustehen, berichtet Michael Augustin.
Shkodran Mustavi hat dieses Schalker Debakel mit einem skurrilen Eigentor eingeleitet. Schau wollte dem Wolfsburger Memedi den Ball vom Fuß spitzeln, traf aber den Kopf von Mustavi und der köpfte den Ball ins eigene Tor. Das war nach einer guten halben Stunde und danach wurde aus einer ausgeglichenen eine einseitige Begegnung. Mit 4 weiteren Wolfsburger Toren im zweiten Durchgang. 2:0 Vechos, 3:0 Baku, 4:0 Brekalo, 5:0 Philipp. Schalke war wie zuletzt immer offensiv harmlos. Der Abstieg ist nach dieser Leistung und diesem Ergebnis wieder ein Stück näher gerückt.
Der FC Schalke 04 erlebt in Wolfsburg also das nächste Debakel.
Wir müssen aber trotzdem gucken, dass wir jetzt auch die Sachen, die jetzt gut waren, und da waren einige dabei, mitnehmen, das Spiel so schnell wie möglich abhaken und uns auf den nächsten Gegner vorbereiten.
sagt Schalke-Trainer Dimitrios Gramotzis. Schnell abhaken wird auch Werder Bremen die heutige Partie gegen den Tabellenführer aus München. Chancen hatten die Bremer nur wenige. 1:3 hieß es am Ende. Heiko Neugebauer fasst die Partie zusammen.
Allenfalls in der Anfangsphase konnte Werder gegen den FC Bayern München mithalten. Mit zunehmender Dauer des Spiels wurde der deutsche Meister dann auch immer besser und immer dominanter. Ging durch Goretzka nach 22 Minuten in Führung. Die Gnabry in der 35. zum 2:0 Pausenstand sogar nach ausbaute. Nachdem Robert Lewandowski zweimal Pfosten und einmal Latte traf, war er dann doch nach einer guten Stunde mit dem 3:0 für die Bayern. Zur Stelle machte sein 32. Saisontor Füllkrugs Treffer 4 Minuten vor dem Ende aus Bremer Sicht nicht mehr als Ergebnis Kosmetik.
Ganz anders der Treffer von Robin Quaison für den FSV Mainz 05 kurz vor dem Ende heute gegen den SC Freiburg. Dieses 1:0 Siegtor bedeutet auch, dass Mainz sich zumindest vorübergehend an Arminia Bielefeld vorbei auf Relegationsrang 16 schiebt. Jens-Jörg Rieck.
Riesenjubel in Mainz als Ausdruck all der Erwartungen und all der Last, die auf dieser Partie lag. Ein Tor war das Entscheidende, das Tor von Quaison, das in der 84. zum Erfolg geführt hat für die 05er, die schon in der torlosen ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. In der zweiten Halbzeit, als auch Freiburg besser in die Partie hineinkam, dann das einzige Tor. Glatzel mit der Vorarbeit, Müller, der Ex-Mainzer mit großer Reaktion, rettet den Ball noch, aber den Abpraller kann der Schwede Quaison aus Nahdistanz verwerten und macht damit den 1:0-Sieg perfekt.
Gejubelt wurde heute auch bei Union Berlin. 2:1 hieß es am Ende gegen den 1. FC Köln. Jakob Rüger.
Der 1. FC Union spielte eine richtig gute erste Halbzeit, hatte gute Torchancen und lag zur Pause doch zurück durch einen Foulelfmeter von André Duda. Köln agierte ohne echten Stürmer, aber mit mehr Ballbesitz und guten offensiven Ansätzen. Die Domstädter fabrizierten aber auch ein Elfmetergeschenk kurz nach der Pause. Nach einem Kölner Handspiel verwandelte Max Kruse den Strafstoß zum Ausgleich für Union. Als die Partie mehr und mehr verflachte, schlugen die Eisernen noch einmal zu. Kapitän Christopher Trimmel erzielte per Flachschuss seinen ersten Bundesligatreffer. Am Ende feiert Union einen verdienten Heimsieg und darf weiter in Richtung Europapokalplätze schielen. Für Köln wird es im Abstiegskampf hingegen wieder richtig eng.
Richtig eng momentan auch der Abstiegskampf für Hertha BSC. Inzwischen ist Halbzeit in Dortmund. Jan Wochner über eine torlose erste Hälfte.
Keine Tore zur Pause zwischen Dortmund und der Hertha. Das ist vor allem ärgerlich aus BVB-Sicht, denn Dortmund war die klar tonangebende Mannschaft in diesem ersten Durchgang, hatte viel mehr Ballbesitz, knapp 80%, hatte auch deutlich mehr Torchancen und entfachte deutlich mehr Torgefahr. Aber ins Tor trafen die Dortmunder im ersten Durchgang nicht. 3 gute Möglichkeiten allein für BVB-Kapitän Reus. Dazu eine gute Möglichkeit für Bellingham, den jungen Engländer im Mittelfeld von Borussia Dortmund. Aber der Ball wollte nicht ins Tor. Die Hertha extrem defensiv eingestellt, traute sich wirklich nur einmal so richtig nach vorne. Die Chance von Mittelstädt Mitte der ersten Hälfte hatte es in sich. Der Ball kullerte knapp am Tor vorbei. Aber zur Pause keine Tore bislang. 0:0.
Und in der zweiten Liga wurde heute nur zweimal gespielt. Die Partie zwischen Jan Regensburg und Greuther Fürth wurde aufgrund von Quarantänevorschriften auf Mittwoch verlegt. Sandhausen und Düsseldorf trennten sich 0:0. Darmstadt 98 besiegt Erzgebirge Aue mit 4:1. Seit 15 Jahren sitzt Joachim Löw als Bundestrainer auf der Trainerbank der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat dabei große Erfolge gefeiert, wie den Weltmeistertitel 2014, aber auch viele Rückschläge wegstecken müssen, stand deshalb in den letzten Jahren auch immer häufiger in der Kritik. In dieser Woche dann die große Ankündigung, nach der Europameisterschaft im Sommer will Löw sein Amt ruhen lassen, 3 Jahre vor der Heim-Europameisterschaft 2024. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag hat er dann auch erklärt, wieso.
Ich sehe mich 2024 nicht mehr und ich finde es einfach auch richtig, wenn man von Erneuerungen, von Energie spricht und von diesen Dingen, dann war es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, weil ich ganz ehrlich auch der Meinung bin, dass ein neuer Trainer, der kommt und diese Mannschaft übernehmen wird, dass der eben auch diese notwendige Zeit hat. Als Trainer bei einer Nationalmannschaft ist es manchmal nicht immer ganz so einfach.
Sagt Joachim Löw. Die große Frage, wer soll und vor allem, wer kann jetzt diese nicht ganz so einfache Aufgabe übernehmen? Ein Mensch, der das gut einordnen kann, ist Frank Wormuth. Er war von 2008 bis 2018 Leiter der Trainerakademie des DFB, war also für die Ausbildung von Trainern wie Julian Nagelsmann verantwortlich und ist inzwischen selbst wieder als erfolgreicher Vereinstrainer in den Niederlanden aktiv. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Anforderungen ein deutscher Bundestrainer nach dem Ende der Ära Löw jetzt erfüllen muss.
Tja, da gibt es wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied zwischen Vereinstrainer und Nationalmannschaftstrainer. Beide Trainer müssen das Gleiche mitbringen, sei es nun in der Fachkompetenz, Vermittlungskompetenz, Sprachkompetenz, bla bla bla. Die ganzen Kompetenzen, die so ein Trainer braucht, die muss unabhängig mal Vereinstrainer oder Nationalmannschaftstrainer müssen beide bringen. Es gibt aber den großen Unterschied zwischen einem Bundestrainer und einem Vereinstrainer. Natürlich, dass ein Bundestrainer zwei Arbeitsweisen hat. Erste Arbeitsweise ist diese 10-Tage-Turniere beziehungsweise diese Freundschaftsspiele oder auch Qualifikationsspiele. Da bekommt er die Spieler und kann mit ihnen eigentlich mehr im Regenerationsbereich nur arbeiten und weniger in der Entwicklung. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist dann tatsächlich die Turniere. Die sind dann auch so wie ein Vereinstrainer mit zwar kurzer, aber trotzdem intensiver Vorbereitung. Und dann auch das Turnier selber hat natürlich auch eine andere Art von Arbeit wie jetzt ein normaler Vereinstrainer. Aber Anforderungsprofil sollten beide das gleiche haben.
Wenn jetzt über mögliche Nachfolgekandidaten spekuliert wird, dann wird meistens von Menschen gesprochen, die auch als Vereinstrainer große Erfolge gefeiert haben. Ist das denn eine Voraussetzung für das Bundestraineramt?
Nein, aber das ist eine Bestätigung, dass dieser Trainer bereits schon viel Erfahrung gesammelt hat. A, mit internationalem Fußball, wenn er da oben dabei war. B, natürlich auch mit Spielern. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Spieler gerade in dem Spitzenfußballbereich ja auch Ich-AGs sind. Da steckt ja auch eine Firma dahinter, die sind ganz anders handzuhaben, wie jetzt ein Amateurspieler zum Beispiel oder irgendeinen Zweitligaspieler. Das sind halt kleine Ich-AGs. Natürlich hat ein Bundestrainer so eine Art Peaks, habe ich ja schon gesagt, mit Turniere. Er kann einmal durchatmen. Ein Vereinstrainer hat dann Woche für Woche diese Peaks. Der große Vorteil fällt mir ganz spontan ein für einen Bundestrainer ist, er muss sich bei diesen Ich-AGs nicht um die Agenten kümmern, die dann manchmal auch immer den Vereinstrainer konsultieren oder ansprechen. Die hat er nicht, aber ansonsten ist er ebenso, habe ich vorhin schon mal gesagt, wie ein Vereinstrainer unterwegs, aber er hat halt spezielle Peaks im Laufe des Jahres.
Aber sprich, es bräuchte schon einen Trainer, der auch viel Erfahrung mitbringt. Also ein junger, ambitionierter Trainer wäre jetzt nicht prädestiniert für das Amt eines Bundestrainers.
Es gibt ja auch so Ausnahmetalente, aber ich glaube schon, dass die Spitze im Fußball die Nationalmannschaft ist und das sollte man auch gegenüber den Spielern etwas vorweisen. Bringt natürlich immer Vorteile, wenn Spieler kommen, die selber, ich sag's mal, aus Bayern München sind, die selber Titel haben und dann haben sie einen Trainer, der ebenfalls schon etwas erreicht hat, dann ist eine ganz andere Ebene zu sprechen. Ist nun mal so und deswegen bringt es immer Vorteile, wenn ein Nationaltrainer Erfahrung hat, das Geschäft kennt und schon bewiesen hat, mit großen Teams gearbeitet zu haben.
Inwiefern haben sich dann die Anforderungen an einen Bundestrainer in den Jahren der Ära Löw verändert? Kann man das so pauschal sagen?
Ich glaube, dass generell Nationalmannschaften sich etwas verändert hat. Und zwar haben sie ein größeres Team ums Team herum. Ich erinnere mich noch gut, da war ich mal in Düsseldorf, habe mal Jogi Löw besucht. Da bin ich an den falschen Tisch gegangen. Da habe ich gedacht, diese kleine Gruppe, das ist bestimmt der Betreuerstab, dann waren es die Spieler und die anderen drei, vier großen Tische waren die Betreuer und was alles dazugehört. Also größeres Team ums Team, das heißt, ein Nationaltrainer hat jetzt zwei Mannschaften zu führen, nicht nur die Spieler, sondern auch das ganze Betreuerteam, was dabei ist. Das Medienaufkommen ist natürlich bedeutend höher, vor allen Dingen für Nationalmannschaftstrainer wie die in Spanien, Frankreich, Deutschland, vor allen Dingen, die erfolgreich sind, die größten Fußballnationen. Das ist Medienaufkommen bedeutend größer geworden. So 400 Leute sitzen da und warten auf eine Antwort von Jürgen Löw. Sponsorenauftritte, denke ich, ist auch bedeutend mehr geworden. Auch zwischen diesen Turnieren und Freundschaftsspielen laufen natürlich auch Aktionen im Sponsorenbereich. Ja, klar, Werbung, ganz groß geschrieben. Wir wissen ja auch, dort, wo Erfolg ist, fördert man natürlich auch mehr Aufmerksamkeit. Insbesondere für die Experten. Es gibt bedeutend mehr Experten, die dann alles besser wissen müssen. Das ist auch ihre Aufgabe, besser wissen zu müssen, um auch Headlines zu produzieren für die Medien, die dahinterstehen. Und, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, die Spieler sind, die neue Generation sind, ich mache es mal in Anführungszeichen, mündiger geworden. Sie sind mehr Unternehmen als Spieler. Also das Paket insgesamt für einen Nationaltrainer ist bedeutend größer geworden.
Jetzt haben Sie den DFB 2018 nach 10 Jahren verlassen, um wieder als Vereinstrainer zu arbeiten. Sind jetzt seit 3 Jahren beim niederländischen Erstligisten Heracles Almelo angestellt. Wie sehr reizt denn einen Vereinstrainer die Aufgabe eines Bundestrainers? Ist das eher ein Upgrade oder doch eher ein Downgrade?
Ich denke mal, es ist auch typabhängig. Ich habe vorhin mal gesprochen von Peaks. Das heißt, ein Nationaltrainer hat Peaks und dann hat er Ruhe, er kann durchatmen. Vor allem, wenn er Erfolg hat, hat er eine schöne Pause. Ein Vereinstrainer muss ja Woche für Woche denken. Der ist ja 24 Stunden unterwegs, 7 Tage lang und hat ständig mit seinen Spielern zu tun und hat auch immer diese Kleinigkeiten, die ein Vereinstrainer so nicht mitbekommt, im privaten Bereich des Spielers nichts zu tun damit. Deswegen sage ich, wenn Sie ständig unter Druck stehen wollen, dann haben Sie einen Vereinstrainerjob. Und wenn Sie aber Peaks haben wollen und die sind extrem, gerade in Deutschland hoch, also diese Belastung des Turniers, du musst auf jeden Fall in den letzten 4 kommen, wenn nicht, ist das ganze Volk gegen dich. Das ist natürlich eine extreme Belastung. Da müssen sie echt im Lot stehen als Trainer. Deswegen sage ich immer, Vereinstrainer, mach es, solange es geht. Und wenn du mal alt und erfahren bist und stehst im Lot, dann kannst du auch einen Nationaltrainer machen, insbesondere in diesen großen Nationalmannschaften wie Deutschland, Frankreich und, weiß ich, England. Reizvoll, absolut. Aber ich glaube, jemand, der Vereinstrainer war, ist auch angefressen mit Verein. Es macht einem besonders Spaß. Und dann den Wechsel zum Nationaltrainer, dann ist es auch ein bisschen mehr Ruhe für den Trainer.
Jetzt hat es die ersten Absagen schon gegeben. Jürgen Klopp hat schon deutlich betont, dass er im Sommer nicht zur Verfügung steht. Julian Nagelsmann hat das schon im letzten November nach dem Spanien-Spiel gesagt. Wie lukrativ ist denn der Job des deutschen Bundestrainers momentan, gerade auch im Hinblick auf den DFB, der ja momentan eher als dysfunktionaler Arbeitgeber agiert und quasi von einem Skandal in den nächsten rutscht?
Ja, Skandal hin oder her hat ja eigentlich mit dem Bundestrainer nichts zu tun. Der macht seine Arbeit auf dem Platz mit der Nationalmannschaft und kann eigentlich und das in Deutschland vor allen Dingen aus dem Vollen schöpfen.
Naja, aber Sie haben ja schon vorhin erwähnt, wie entscheidend das Drumherum gerade auch jetzt in dieser Zeit ist für einen Bundestrainer.
Absolut, absolut. Deswegen muss er im Lot stehen. Und das hat, glaube ich, Jogi Löw in einer letzten Pressekonferenz, habe ich zufälligerweise gesehen, gesagt, seine Entscheidung trifft er nicht wegen der Öffentlichkeit, sondern wegen der Leistung der Spieler oder der Mannschaft. Das kann ein junger Trainer zwar sagen, aber ob er es macht, ist eine andere Geschichte. Die älteren Trainer, mit alt meine ich jetzt erfahrenen Trainer, die schon viel erlebt haben, die stehen da besser im Lot und die können wirklich auch sagen, ey, egal was passiert, ich stehe zu dem, was ich tue und ich gucke nicht nach die Öffentlichkeit.
Welche Eigenschaften von Joachim Löw sollte denn jetzt ein neuer Bundestrainer quasi beibehalten?
Man hat am Anfang immer geschrieben, so ganz spontan fällt mir ein, der brave Herr Löw, das ist überhaupt nicht, ich kenne ihn ein bisschen besser, sondern er ist sehr diplomatisch. Das heißt, er guckt sich die Sachen natürlich in aller Ruhe an und die einen gehen wie der Elefant durch Porzellanladen und machen viel kaputt. Und er schaut sich die Geschichte erstmal in Ruhe an, bevor er dann auch Entscheidungen trifft. Und das ist natürlich eine wichtige Eigenschaft, diese Diplomatie, weil, und das habe ich schon mal gesagt, Sie haben es mit Ich-AGs zu tun, mit mündigen Spielern, intelligenten Spielern. Da können Sie nicht nach alter Schule sagen, geht raus, frisst Gras. Sondern sie müssen mit Argumenten überzeugen, sie müssen Entscheidungen treffen und die müssen auch gut überlegt sein. Also diese Ruhe, innere Lot zu haben, ist eine wichtige Eigenschaft, die man sich von Jogi Löw abschauen kann.
Sagt Frank Wormuth, der 10 Jahre lang die Trainerakademie des DFB geleitet hat und mit dem ich über die Anforderungen an einen deutschen Bundestrainer nach der Ära Joachim Löw gesprochen habe. Und damit kommen wir zum Wintersport in dieser Sendung. Die Saison, sie neigt sich so langsam dem Ende zu. In Nove Mesto findet an diesem Wochenende der 2. Biathlon-Weltcup in Folge statt. Mit erfolgreichen deutschen Frauen und eher durchschnittlichen deutschen Männern, wie Philipp Weißkirch berichtet.
Franziska Preuß setzte sich in einem spannenden Dreikampf auf den letzten Metern durch und schnappte sich verdient den 3. Rang mit nur 2 Schießfehlern.
Wir haben vorher schon von außen immer gehört, heute schaffst du das Podest, heute wird's was. Ich habe dann aber vom Start weg schon gemerkt, dass ich heute gut Druck machen kann. Ja, es war halt echt ein cooles Rennen. Ich bin wahnsinnig erleichtert, dass endlich diese Hürde mit diesem blöden Podest irgendwie überwunden ist. Und ja, deswegen bin ich jetzt echt sehr glücklich.
Denise Herrmann wurde mit 3 Fehlern am Ende 10. An sich ein gutes Ergebnis, aber weil sie als 2. mit nur wenig Rückstand gestartet war, haderte sie ein wenig. Gewonnen hat mal wieder Tiril Eckhoff. Für die Norwegerin war es ein Startzielsieg, insgesamt Saisonsieg Nummer 12 und damit hat sie vorzeitig den Gesamtweltcup gewonnen. Im Verfolger der Männer stand der Franzose Quentin Fillon-Maillet ganz oben. Erik Lesser war als 14. noch bester Deutscher. Benedikt Doll und Arndt Peiffer enttäuschten mit je 7 Strafrunden und kamen abgeschlagen ins Ziel.
Aber immerhin ein Podestplatz für die deutschen Biathletinnen. Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist heute Lena Dürr im Slalom von Ore. Trotzdem dieser 4. Platz, ihre beste Saisonplatzierung, weiß Erich Wartusch.
Ganz knapp hat Lena Dürr den ersten Slalom-Podestplatz ihrer Skikarriere verpasst. Im Rennen von Ore fehlten ihr 1300 Sekunden auf die Schweizerin Wendy Holdener. Nach dem ersten Lauf lag Dürr sogar noch auf Rang 3. Auf ihrem Lieblingshang in Schweden hat aber die 29-Jährige immerhin ihr bestes Karriereergebnis im Slalom geholt. Den ersten Weltcupsieg sicherte sich Katharina Liensberger. Die Österreicherin, die schon Slalom-Weltmeisterin wurde in Cortina vor einigen Wochen, sie überholte mit einem bestechenden zweiten Durchgang noch die US-Amerikanerin Michaela Schifrin. Einen Schweizer Doppelerfolg gab es dagegen beim Riesenslalom der Männer im slowenischen Kranjska Gora. Mit einem überragenden zweiten Lauf katapultierte sich Marco Odermatt noch ganz nach vorne. Er hatte letztlich über eine Sekunde Vorsprung auf seinen Teamkollegen Loïc Meillard. Die Deutschen auf den Rängen 10 und 11. Stefan Luitz fuhr im zweiten Durchgang stärker. Alexander Schmid verlor dagegen einiges an Zeit durch einen Quersteller im Steilhang. Morgen findet in Slowenien noch ein Slalom statt.
Und nächstes Wochenende geht dann auch dieses vorletzte Weltcup-Wochenende zu Ende. Die Corona-Pandemie, sie hat in dieser Saison natürlich auch den Wintersport getroffen. Viele Weltcups mussten abgesagt werden. Fast immer wurde vor leeren Rängen gelaufen, gesprungen oder geschossen. Aber trotz Lockdowns in Europa fanden in den letzten Wochen und Monaten Weltmeisterschaften, teilweise sogar mit mehreren tausend Teilnehmenden, statt. Im Amateur- und Jugendbereich sah das in Deutschland in diesem Winter aber ganz anders aus. Seit November steht der Betrieb da still. Die große Frage: Wie sind die Vereine in dieser Saison damit umgegangen und welche Folgen könnte diese ausgefallene Saison vor allem im Jugendbereich haben? Antworten darauf gibt's von Sabine Lerche.
Ein Winter lang stehende Lifte, gesperrte Skigebiete und leere Eishallen. Seit November stand der Wintersport in Deutschland still. Nur der Spitzensport durfte auf die Pisten. Der Deutsche Skiverband wählte außerdem 340 NachwuchsleistungssportlerInnen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren aus, die trainieren durften. Allein im alpinen Bereich sind es 4.000 bis 5.000 Kinder unter 16, die auch Wettkampfsport betreiben, aber in diesem Winter nicht in den Schnee durften. Thomas Braun, Vorstand für Sportentwicklung und Bildung des Deutschen Skiverbands, glaubt, dass dadurch viele AthletInnen verloren gehen.
Zum einen in dem Altersbereich von 6 bis 10 Jahren. Wir haben letztes Jahr nur eine halbe Saison gehabt, wir haben dieses Jahr gar keine Saison. Und das ist gerade so der Altersbereich, wo die Kinder das erste Mal ein Skirennen fahren. Wenn jetzt 2 Jahre die nicht stattfinden, dann werden wir die Kinder nicht für den Skirennsport begeistern können.
Aber nicht nur die Begeisterung könnte verloren gehen. Der Zeitraum, in dem nicht trainiert werden konnte, ist mittlerweile groß. Deshalb wird auch die sportliche Leistung sinken, vermutet Niklas Kullmann, Leiter des Skiinternats in Furtwangen.
Wenn ich jetzt kein Elternhaus habe, kein Umfeld habe an Onkels oder ein, zwei Freunden, wo die Eltern da irgendwie sehr sportaffin sind, dann komme ich nicht raus. Und gerade was eben Spezialsportstätten angeht, eben wie Biathlon oder Skisprung, wenn ich das nicht betreiben kann, dann lerne ich halt auch nichts dazu, sondern verlerne eher wieder mehr dann mit der Zeit. Und die Jahrgänge jetzt, die davon betroffen sind, eben so die 10-, 11-, 12-Jährigen, die für uns dann eben in 2, 3, 4 Jahren interessant werden, die haben natürlich schon gerade eine ziemlich harte Zeit.
90 Trainingstage im Schnee sollten die 12- bis 13-Jährigen laut Thomas Braun vom DSV haben. In dieser Saison unmöglich. Deshalb sei der alpine Bereich von den Corona-Maßnahmen am meisten betroffen. Denn Loipen für den Skilanglauf sind offen und auch Skispringen lässt sich im Einzeltraining auf Mattenschanzen üben. Braun befürchtet außerdem, dass auch potenzielle TrainerInnen verloren gehen.
12- bis 20-Jährige, die im Skisport wirklich aktiv sind, die aber nicht Richtung Leistungssport gehen, sondern die halt den Skisport als Wettkampfsport betreiben. Da werden wir sicher den einen oder anderen verlieren mit einer engen Bindung an den Verein. Und das sind die künftigen Trainer und Skilehrer. Auch da glauben wir, dass wir ein Loch haben werden in ein paar Jahren, weil auch die Ausbildung komplett steht seit letztem Jahr.
Auch im Eishockey findet für den Nachwuchs kein Training mehr statt. Gespielt wird nur in der Profiliga 1 und 2, der semiprofessionellen Oberliga und der Bundesliga der Frauen. Eine Austrittswelle hat es bisher aber noch nicht gegeben. Die Austritte in diesem Corona-Winter sind ähnlich denen in anderen Wintern. Das Problem sieht Frank Butz, Fachspartenleiter im Eishockey in Bayern, eher darin, dass kein Nachwuchs mehr nachkommen kann.
Was uns natürlich fehlt, ist der Zufluss von außen, weil die Vereine konnten Recruitment-Maßnahmen keine durchführen. Uns fehlen auf lange Sicht dann diese Eingangsjahrgänge. Beim Eishockey sagt man, Du musst zum Eishockey mit 4, 5 Jahren, besser noch mit 3 Jahren. Und die Jahrgänge, die fehlen uns komplett. Und das werden wir in 4, 5 Jahren, wenn wir diese Auswirkungen für die Gesamtheit der Sportart dann auch spüren, richtig.
Der Bayerische Eissportverband versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Sogar ein Mentaltrainer ist im Einsatz, um mit den Vereinen gemeinsam die Vereinsarbeit zu verbessern. Für Butz ist die Pandemie nämlich eine Chance, Vereine attraktiver zu machen. Er vermutet, dass nach der Pandemie genauer hinterfragt wird, in welchem Verein das eigene Kind am besten aufgehoben ist. Und genau darauf sollten sich die Vereine laut Butz jetzt schon vorbereiten.
Da müssen wir natürlich jetzt schon schauen, dass die Vereine aufpassen, dass sie ihre Mitglieder dann auch frühzeitig zurückbekommen, unter Umständen auch mal was anderes machen, um die bei der Stange zu halten. Sei es einfach mal ein Mannschaftsabend, sei es ein Ausflug. Es muss nicht immer alles mit dem Sport verbunden sein. Muss man Verein gut nach außen verkaufen und muss sexy werden.
Der Deutsche Skiverband setzt beim Kampf um die Vereinsmitglieder vor allem auf den Sommer, etwa über Sommerwettkämpfe. Er vermutet, dass es im nächsten Winter einen größeren Andrang in den Skischulen geben wird als sonst. Es werden 2 Jahrgänge kommen, denn das Interesse am Wintersport sei da. Wer Skifahren wolle, den treibe es im nächsten Winter nach der langen Pause erst recht auf die Pisten. Niklas Kullmann vom Skiinternat Furtwangen sieht das ähnlich, befürchtet aber, dass sich die Interessen durch den Lockdown auch verändern könnten.
Was natürlich passieren kann, ist, dass diese Spezifik dann in die Wintersportdisziplinen, weil eben keine Skilifte, eben diese Spezialsportanlagen nicht benutzt werden durften, dort natürlich dann das Interesse auch dann fehlt. Und was noch dazu kommt, Kinder verbringen wahnsinnig viel Zeit vor Bildschirmen. Dann habe ich natürlich auch kein Verhalten, nach draußen zu gehen. Und dass das natürlich dann der Tod für den Sport ist, ist ja klar.
Bei Kullmann im Internat läuft das Training ganz normal weiter. Zwar fehlten die Wettkämpfe und manchmal droht ein Lagerkoller, aber insgesamt haben die InternatsschülerInnen Glück.
Wenn man schaut nach den Regularien, darf ich nur einen Menschen treffen, da geht es natürlich viel besser, zu 30. Und können sich in ihren Gruppen untereinander treffen und austauschen und auch trainieren, Sport machen und so weiter. Also es ist schon für die Nachwuchsprofisportler keine vergleichbare Situation zu normalen Kindern und Jugendlichen.
Ein Beitrag von Sabine Lerche über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Wintersportnachwuchs in Deutschland. Seit 8 Jahren ist Thomas Bach Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. In dieser Woche wurde er auf der 3-tägigen virtuellen IOC-Vollversammlung für weitere 4 Jahre gewählt, mit nur einer Gegenstimme und ohne Gegenkandidaten. Die große Nachricht kam dann aber am Donnerstag und wurde fast schon beiläufig erwähnt. Das chinesische Olympische Komitee will vor den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio und den Winterspielen in Peking in gut einem Jahr Impfstoff für AthletInnen zur Verfügung stellen. Finanziert wird das Ganze vom IOC selbst.
We are grateful.
Wir sind dem chinesischen Olympischen Komitee sehr dankbar. Dieses Angebot ist ein Zeichen der Solidarität im wahren Sinne des olympischen Geistes und ein weiterer Meilenstein für die Sicherheit der Olympischen und Paralympischen Spiele Tokio 2020.
Sagt IOC-Präsident Thomas Bach, ein großes Zeichen der Solidarität also aus China. Aber wie sehen das die Athletinnen und Athleten selbst? Das habe ich vor der Sendung Manuela Schmermund gefragt. Sie hat als Parasportschützin bislang an 4 Paralympics teilgenommen, ist Vizepräsidentin des Vereins Athleten Deutschland und steht dem chinesischen Angebot auch positiv gegenüber.
Also grundsätzlich begrüße ich das und wir als Athleten Deutschland, dass das IOC sich dem Thema so intensiv widmet und auch, dass China an Lösungen an der Stelle interessiert ist. Wie das jetzt ganz genau von der Umsetzung oder Ähnlichem her folgen soll, das ist jetzt ein Punkt, der uns als deutsche Mannschaft nicht ganz so trifft, da dieser Impfstoff bei uns noch keine Zulassung hat in Europa und wir jetzt an der Stelle nicht betroffen sind. Aber es führt sicherlich zu mehr Chancengleichheit weltweit, weil es gibt ja doch einige Länder, die garantiert noch gar keinen Zugang zu den Impfstoffen haben und das ist schon gut. Gehört zum Rahmen der Solidarität, meiner Auffassung nach.
Das IOC betont immer wieder, kein politischer Akteur zu sein. Ändert sich das Ihrer Meinung nach durch das Aufkaufen eines chinesischen Impfstoffs vor den Spielen?
Ja, also diese Aussage, kein politischer Akteur zu sein, das hat man schon 2008 vor den Sommerspielen in Peking gehört. Letzten Endes, aber auf der anderen Seite ging es, wenn ich mich da richtig erinnere, darum, dass bei den Winterspielen Süd- und Nordkorea gemeinsam einmarschiert sind und eine gemeinsame Damen-Eishockeymannschaft hatten. ja, da gab es dann doch wieder das, so wie missbrauchte, dass es politisch der Sport Nationen zueinander führen kann. Also man kann sich es nicht immer aussuchen. Das ist wie mit dem Schwanger. Man ist ja nur ein bisschen schwanger, sondern entweder man ist es oder man ist es nicht. Und auch nicht je nach Gusto und je nachdem, wie es gerade in gewisse Vorstellungen reinpasst. Das wird immer so bleiben, dass der Sport politisch ist. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren.
Sprich, Impfstoff ist auch politisch.
Sicherlich wird da in irgendeiner Form eine gewisse Taktik dahinter sein. Ja, aber letzten Endes ist in dem Moment die Sache eine wirklich gute, weil diese Pandemie weltweit einen so unglaublichen Einfluss auf das Leben von Menschen hat und auch leider auf das Sterben von Menschen. Da ist es gut, wenn es Akteure gibt, die da versuchen, Lösungen zu platzieren. Jetzt mal ohne auf das Pferd aufzuspringen, woher die Pandemie kam, was die Auslöser waren etc. Das würde ich jetzt auch nicht zu hoch bewerten.
Dann lassen Sie uns mal nach Deutschland schauen. Bundestagspräsident Schäuble hat heute in der FAZ angedeutet, dass über die Priorisierung von Athletinnen hier in Deutschland nochmal in naher Zukunft gesprochen werden könne, wenn denn mehr Impfstoff in Deutschland vorhanden ist. Jetzt zählen auch Paraathletinnen erstmal nicht zur Risikogruppe. Würden Sie sich dann trotzdem vorzeitig impfen lassen, wenn die Politik grünes Licht gibt?
Das ist eine Gewissensgeschichte und das Thema, dass Paraathleten grundsätzlich nicht zu irgendeiner Priorisierungsgruppe gehören, ist aus meiner ganz persönlichen individuellen Sicht einer anderen einfachen Sache geschuldet. Man hat die schlichtweg vergessen. Es ist genauso vergessen worden wie Menschen mit Behinderung, die nicht in Einrichtungen leben und zu Hause leben und trotz allem zusätzliche Erkrankungen haben, die oft mit solchen Behinderungen und Einschränkungen einhergehen, die wurden schlichtweg vergessen.
Sprich, eigentlich sollten Paraathletinnen Ihrer Meinung nach bevorzugt geimpft werden?
Ja, es geht jetzt nicht ausdrücklich darum, bevorzugt geimpft zu werden, sondern überhaupt irgendwo Berücksichtigung zu finden. Nicht jetzt unbedingt als Athleten, sondern als Mensch mit einer Behinderung. Die wurden schlichtweg halt einfach vergessen. Es gibt jede Menge Menschen, die auch mit Einschränkungen zu Hause selbstbestimmt leben und berufstätig sind, wo aber durch die Einschränkung weitere Krankheiten einhergehen, die einfach in die Liste gehören. Und wir wurden meiner Auffassung nach einfach schlichtweg vergessen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Sportler oder Ähnlichem zu tun, sondern grundsätzlich.
Jetzt finden die Paralympischen Spiele gut 3 Wochen nach den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Tokio statt. Würden Sie sich dann auch ohne Impfstoff in Tokio sicher fühlen?
Nein. Definitiv nicht.
Sprich, Sie würden nur nach Tokio reisen, wenn Sie vorher geimpft werden würden?
Wenn ich denn für Tokio qualifiziert wäre, jetzt als Athlet und Ähnlichem, dann würde ich nicht ohne eine Impfung dorthin reisen, nein.
Würden Sie dafür sogar auf den chinesischen Impfstoff zurückgreifen oder würden Sie dementsprechend abwarten, bis der hier in Deutschland auch zugelassen wird?
Ohne Zulassung nicht.
Dann wollen wir noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, Frau Schmermund. Das IOC will auch einen konkreten Entwurf ausarbeiten, in dem Menschenrechte ein zentraler Teil sein sollten. Wenn das IOC dabei konsequent wäre, wie würden denn Olympische und Paralympische Spiele in Zukunft aussehen?
Ja, die würden sich anhand der Themen, die in der UN-Menschenrechtskonvention verankert sind, einfach bewegen. Die FIFA hat es ja auch schon angenommen. Müsste man ganz klar auf den Bereich der Ausrichtung schauen. Welche Länder, welche Nationen sind konform mit diesen Regularien und mit diesen Vorgaben? Und nur die dürften dann halt auch solche Veranstaltungen durchführen. Dass das grundsätzlich nicht immer so läuft, das sieht man ja bei der anstehenden Fußballweltmeisterschaft. Das sieht man ja bei der Vergabe der Spiele an China, wo externe Beobachter der Auffassung sind, dass die Bedingungen noch schlechter sind, als sie in 2008 gewesen sind. Ich fand es teilweise in 2008 schon erschreckend, gerade halt auch in dem Bereich, was Behindertensport angeht. Und da müssen halt wirklich noch stärker die Themen der Diskriminierung, der Meinungsfreiheit und der Gleichstellung beachtet werden. Und auch genau daran wird man sich messen lassen müssen.
Jetzt haben Sie die Winterspiele in Peking im kommenden Jahr schon angesprochen. Es gibt auch Forderungen von über 180 Menschenrechtsgruppen inzwischen, diese Spiele zu boykottieren. Wenn man das IOC darauf anspricht, dann heißt es aber immer wieder, dass diese Menschenrechtsverstöße nicht im Aufgabenbereich des IOC liegen.
Das ist auch das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Man ist nicht nur ein bisschen schwanger. Entweder verpflichtet man sich diesen Regularien, die auch allein von dem Setting her und von dem Geist her zu den Olympischen Spielen gehören, wie die Menschenrechte, dann muss man sich auch daran halten und dann kann man sich nicht immer rausreden, so wie es einem gerade passt.
Da ist jetzt die Frage natürlich, wie lässt sich jetzt dieser Konflikt lösen? Weil das IOC wird auf seinen Argumenten beharren. Die Argumente sind dieselben seit über 12 Jahren. Als man 2008 in Peking die Sommerspiele hatte, wurde auch schon genauso argumentiert. Auf der anderen Seite sind die Argumente auch immer das Gleiche. Also man scheint so ein bisschen festgefahren zu sein. Wie lässt sich denn jetzt dieser Konflikt Ihrer Meinung nach lösen?
Also wenn man das so sieht, dass die Argumentationen sich null geändert haben, dann glaube ich, festigt das auch unsere Angst, dass halt die Dinge, die jetzt in der Agenda benannt wurden oder auch schon früher benannt wurden, dass die halt einfach nicht, nicht wirklich umgesetzt werden. Ich denke mal, dass es nur in dem geht, dass Nationen, auch Athleten und Verbände, die eben unter diesen Bedingungen arbeiten und funktionieren, Druck ausüben. Ich glaube auch, dass das IOC sich nicht so ganz freiwillig mehr auf die Förderung und auf das Gehör von Athleten konzentriert hat die letzten 1-2 Jahre, sondern dass das aufgrund der Basis verschiedener unabhängiger Einrichtungen, wie unter anderem auch Athleten Deutschland e.V., beruht, dass wir einfach mit Fakten, mit Tatsachen, mit sinnvollen, vernünftigen Begründungen, mit großen Playern gemeinsam Druck ausgeübt haben. Und ich denke, auch nur so geht's für die Zukunft.
Sagt Manuela Schmermund, Vizepräsidentin des Vereins Athleten Deutschland, die momentan auch für die Paralympics in Tokio trainiert. Die Spiele, sie werden in diesem Sommer Stand jetzt auf jeden Fall stattfinden. Das hat auch Thomas Bach unter der Woche mehrmals betont. Aber immer mehr Menschen, vor allem in Japan, fragen sich, wozu eigentlich noch? Schließlich ist Olympia in der Pandemie nicht nur teuer, sondern womöglich auch gefährlich. Die Spiele in diesem Jahr, sie würden wohl auch kaum aussehen wie das globale Sportfest, das die Organisatoren einst versprochen haben. Weshalb trotz allem noch an Olympia festgehalten wird, hat sich Felix Lill gefragt.
Anfang dieses Monats zeigte sich in Tokio ein äußerst ungewöhnliches Bild. Junichiro Koizumi und Naoto Kan saßen bei einer Pressekonferenz gemeinsam an einem Tisch. Eigentlich sind diese beiden ehemaligen Premierminister politische Rivalen. Koizumi ist ein Konservativer der regierenden liberaldemokratischen Partei, Kan gehört zur linksliberalen demokratischen Partei. In einer Sache sind die beiden Ex-Premiers aber vereint, dem Kampf gegen Atomenergie. Vor 10 Jahren havarierte im nordostjapanischen Fukushima ein Kernkraftwerk. Seitdem polarisiert wohl kaum ein Thema Japan so sehr wie die Frage nach einem Atomausstieg. Koizumi und Kan stellen sich also gemeinsam gegen die aktuelle Regierung. Doch die beiden politischen Rivalen sind sich noch bei einer anderen Frage einig, die zuletzt ähnlich kontrovers geworden ist. Sollten die für Juli geplanten Olympischen Spiele von Tokio stattfinden oder nicht?
Also, ich weiß nicht, in dieser Situation,
sagt Junichiro Koizumi. Und Naoto Kan ergänzt,
ich sage mal so, es ist sehr, sehr schwierig.
Das ist schon fast historisch. 2 Ex-Premierminister aus widerstreitenden Parteien äußern durch die Blume offene Zweifel daran, dass es die Olympischen Spiele von Tokio diesen Sommer wirklich geben sollte. Noch kaum ein Jahr ist es her, da hat in Japan fast niemand etwas gegen die größte Veranstaltung der Welt gesagt. Dann aber breitete sich die Pandemie aus und mit ihr die Skepsis im einst so olympiabegeisterten ostasiatischen Land. Ende letzten Jahres gaben in einer Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo 80% an, diesen Sommer keine Olympischen Spiele in Tokio zu wollen. Anfang März waren es laut einer Online-Umfrage von Yahoo sogar fast 90%. Tokio 2020 steht mittlerweile für die vielleicht unbeliebtesten Spiele der Geschichte. Warum also noch daran festhalten? Das Ganze hat mit Beliebtheit nicht viel zu tun, sagt Koichi Nakano, Politikprofessor an der Sophia-Universität in Tokio.
Es stimmt schon, dass sich die öffentliche Einstellung zu den Spielen von hoher Popularität zu hoher Unbeliebtheit geändert hat. Aber Japan ist eine Gesellschaft, in der die öffentliche Meinung kein besonders guter Indikator dafür ist, was passieren wird. Auch Yoshihiro Mori, der vorige Vorsitzende des Organisationskomitees, der wegen sexistischer Äußerungen zurücktreten musste, war nie beliebt. Er war auch nicht beliebt, als er vor 20 Jahren Japans Premierminister war. Aber er ist in bestimmten Kreisen sehr gut vernetzt und deshalb mächtig. Da wollte sich niemand mit ihm anlegen.
Und so sei es eben auch bei den Olympischen Spielen, meint Nakano.
Immer mehr Menschen, die sich mit Sport gar nicht weiter beschäftigen, fragen sich, ob es bei den Olympischen Spielen vielleicht gar nicht so sehr um Sport geht. Wenn die Spiele nämlich eigentlich kaum jemand mehr will, wem sollen sie dann nützen? Und vielleicht geht es hier um viel Geld und deshalb wird die öffentliche Meinung ignoriert.
Dabei hat sich in letzter Zeit zumindest die Rhetorik verändert. Seiko Hashimoto, die seit kurzem das Tokioter Organisationskomitee leitet, sagte gegenüber japanischen Medien letzte Woche:
Die Einschätzung der Bürger ist wichtig. Wenn sie keinen Frieden empfinden, ist es schwierig, die Olympischen Spiele durchzuführen.
Und so versuchen die Organisatoren, die öffentliche Unterstützung wieder hochzutreiben. Unter anderem damit, die Frage nach den Zuschauern vor Ort neu zu stellen. Weiterhin ist unklar, ob die Stadien, von denen viele eigens für diese Spiele gebaut wurden, womöglich leer bleiben sollten. Umfragen zeigen, dass die Meinung hierzu geteilt ist. Nur, wenn es bei Olympia um nichts als Geld geht, sind leere Stadien eine schlechte Idee. Eine Studie der Kansai-Universität in Osaka hat ergeben, dass auf diese Weise Einnahmen in Höhe von 19 Milliarden Euro entgehen würden. Der Ökonomieprofessor Katsuhiro Miyamoto erklärt das so.
Wenn es keine Zuschauer in den Stadien gibt, gehen nicht nur die Ticketeinnahmen verloren, es gibt noch zwei weitere Arten von Verlusten. Erstens bleiben all die neu gebauten Hotels leer. Rund um die Spielstätten würde der Konsum ausfallen und Werbeaktivitäten gehen zurück. Und dann gibt es den entgangenen Effekt, der dadurch entsteht, dass Gäste, die nach Japan kommen, daheim davon erzählen, wie schön es in Japan war. So würden sich dann noch mehr Menschen für Tourismus nach Japan interessieren. Das wäre auch ein Legacy-Effekt. Und der würde auch verloren gehen.
Zum Vergleich. 19 Milliarden entsprachen in etwa den geschätzten Kosten der Spiele, bevor sie wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben werden mussten. Der sogenannte Legacy-Effekt, also der auch nach den Spielen bleibende Nutzen durch Investitionen, würde sich auf etwa 7 Milliarden halbieren. Seit dieser Woche wird aber eine neue Option diskutiert. Zuschauer dürfen in die Stadien, allerdings nicht solche, die aus dem Ausland kommen. Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete am Dienstag schon, dass dies bereits entschieden sei. Das Organisationskomitee will dies auf Anfrage noch nicht bestätigen. Ende des Monats wolle man seine Entscheidung verkünden. Mit Zuschauern, die ausschließlich aus dem Inland kommen, würde man sozusagen den finanziellen Super-GAU vermeiden. Aber ein riesiges Verlustgeschäft und außerdem ein unbeliebtes bliebe Tokio 2020 trotzdem noch. Eiichi Kido, Politikprofessor an der Universität Osaka, sieht neben Geld auch Politik als treibende Kraft dafür, dass Olympia noch immer nicht abgesagt worden ist. Das erkenne man unter anderem an Tokios Gouverneurin Yuriko Koike.
Also warum ist sie Gouverneurin in Tokio? Für sie ist das nur eine Etappe, um Ministerpräsidentin zu werden. Das ist für sie Inszenierung. Koike ist auch eine Populistin. Die japanische Regierung will auch unbedingt die Olympischen Spiele durchführen.
Die japanische Regierung wiederum, so Kido, wolle aus einem Grund an den Spielen festhalten, der die zwei kritischen Ex-Premiers Junichiro Koizumi und Naoto Kan besonders skeptisch machen dürfte.
Das Motiv von Tokio, die Olympischen Spiele in Japan zu veranstalten, ist, Fukushima vergessen zu machen. Damit Japan mit der Atomkraft weitermachen kann. Und Sie wissen sicherlich, dass die Lage in Fukushima überhaupt nicht unter Kontrolle ist.
Als Tokio im Spätsommer 2013 das olympische Austragungsrecht erhielt, hatte der damalige Premierminister Shinzo Abe das Gegenteil behauptet. Alles sei unter Kontrolle. Um das zu zeigen, sollen dieses Jahr auch in Fukushima olympische Wettkämpfe im Baseball stattfinden. Allerdings 60 Kilometer von der Kraftwerksruine entfernt, in einer Stadt, die ohnehin nie evakuiert werden musste.
Ein Beitrag von Felix Lill. Und damit endet diese Sport am Samstag-Sendung hier im Deutschlandfunk. Zum Schluss nochmal ein kurzer Blick in die Fußball-Bundesliga. Dortmund führt inzwischen mit 1:0 gegen Hertha BSC. Alle Informationen dazu gibt es dann ab 22.50 Uhr in Sport aktuell. Das war's mit Sport am Samstag. Mein Name ist Raphael Späth. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Tschüss.